Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Wir haben ein paar Probleme in Deutschland. Wir haben Energie sehr teuer gemacht. Wir verlieren im Augenblick Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Der Wohlstand geht zurück aufgrund der Energiepolitik. Und jetzt kommt noch der Zangenangriff, indem man dann auch noch den Mietern und den Eigentümern von Häusern auch noch diese Last aufzwingt. Bei aller Toleranz, diejenigen, die uns jetzt in diesem Mist reingefahren haben, die müssen mal die nächsten 20 Jahre weit von der Regierung ferngehalten werden.
Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, die Bauwirtschaft liegt am Boden und es ist völlig egal, ob wir über große, kleine oder winzige Häuser sprechen, die private Kaufneigung in der Bauwirtschaft ist tot und das betrifft auch Tiny Houses. Dass der gewerbliche Tiny House Markt derzeit boomt, ändert grundsätzlich nichts an der Tatsache, dass das Gebäudeenergiegesetz von dieser derzeit noch existierenden Ampelregierung produziert wurde und es einen maßgeblichen Einfluss auf die deutsche Bauwirtschaft hatte. Als fleißiger Tiny House Podcast-Hörer kennt ihr meine Folgen über das Thema EH70, EH55, EH40. Das hat natürlich auch auf Tiny Houses massiven Einfluss gehabt, weil bei dünnen Wänden habe ich systembedingt keine hervorragende Dämmung. Holzöfen sind keine echte Heizung, weil sie keine automatische Brennstoffzufuhr und keine automatische Temperatursteuerung haben. Und Klimaanlagen, auch wenn sie schön werbetechnisch als Luftwärmepumpen verkauft werden, können bei Wintertemperaturen nicht vernünftig heizen. Und zu allem Überfluss sollte jetzt zum 1. Januar 2025 sogar die Bedingung EH40 für alle neuen Wohngebäude kommen. Das ist bezeichnenderweise sogar von unserer Bauklötzchenministerin Geiwitz von sich aus, obwohl es im Koalitionsvertrag festgehalten war, gestoppt worden. Das allein hilft natürlich nicht weiter und jetzt in diesem Moment überschlagen sich die politischen Ereignisse. Die Ampel ist Vergangenheit, Neuwahlen stehen vor der Tür und alle Parteien diskutieren jetzt insbesondere über die Streichung des Gebäudeenergiegesetzes, was ja in der Öffentlichkeit gern als Heizungsgesetz deklariert wird. Schon wird Wahlkampfstimmung gemacht, das Gebäudeenergiegesetz wird gestrichen oder zumindest eingeschränkt, aber die tatsächlichen Hintergrundinformationen, die erzählt man uns nicht und das wollen wir heute ändern. Und dazu habe ich den ehemaligen Umweltsenator der Hansestadt Hamburg, Professor Dr. Fritz Farnholz, zum Interview eingeladen. Das Interview haben wir natürlich im Vorwege aufgezeichnet und ich darf mich jetzt schon für die etwas angepasste Qualität dieser Aufzeichnung entschuldigen. Zoom hat einfach nicht so mitgespielt, wie wir es gerne wollten. Also, los geht's! Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Heute geht es wieder einmal um das alte Thema, fast die alte Kamelle, Gebäudeenergiegesetz. Sie soll ja neu kommen im nächsten Jahr. Und dazu habe ich einen hervorragenden Fachmann jetzt am Rohr. Wir machen das Ganze sogar per Video, aber ihr seht ihn natürlich nicht, den Professor Dr. Fritz Farnholz aus Hamburg. Morgen erstmal, Herr Farnholz nach Hamburg.
Ja, guten Morgen, Herr Pedersen.
Ich darf erstmal Sie ganz kurz vorstellen. Ich mache das ganz, ganz kurz. Ich habe gerade von Ihnen den Hinweis bekommen, Ihre gesamte Vita ist unter Farnholz.net. Bitte schaut dort rein. Ich verlinke es auch in meinen Shownotes. Sie sind alter Politiker. Ich darf das mal lapidar sagen. Alter Sozi, ja, also kommen aus der SPD, sind Umweltsenator in Hamburg unter Henning Foscherau noch gewesen, sind Chemiker, Wissenschaftler, Lehrstuhlinhaber und beschäftigen sich zwangsläufig mit dem Thema auch Energiewende, Klimawandel und das ist die Grundlage ja fürs Gebäudeenergiegesetz. Herr Farnholz, Sie haben es ja auch mitbekommen, durch die ganze Entwicklung des Zusammenbruchs der Ampelregierung kommt jetzt das Thema auf, das Gebäudeenergiegesetz erstmal wieder zu entweder abzuschaffen oder zu novellieren. Wie sehen Sie die grundlegenden Dinge dazu?
Also ich finde den Ansatz, den die alte Ampel gemacht hat, insbesondere Herr Habeck, hat ja dazu geführt, dass die Ampel immer weiter abgestraft worden ist, weil es ja der Versuch war, in 20 Millionen Häusern einen Eingriff vorzunehmen, der völlig ungerechtfertigt ist. Nämlich, wenn die Heizung, die Gas- und Ölheizung kaputt geht, dann muss eine Wärmepumpe rein. Ich habe nichts gegen die Wärmepumpe, aber das ist eine Übergriffigkeit gewesen, weil sie greift in die Lebensplanung von Millionen von Menschen ein und sie berücksichtigte nicht, dass die Energiebilanz der Häuser vollständig unterschiedlich ist. Es gibt Häuser, die gut gedämmt sind, die auch geeignet sind für eine Wärmepumpe. Es gibt Häuser, die sind nicht geeignet. Ich wohne in meinem Haus aus dem Jahre 1907 mit Holzbalkendecken und es ist völlig unmöglich, dieses Haus mit einer Wärmepumpe im Winter zu beheizen. Und das ist alles ist über einen Leisten geschlagen worden und ist, glaube ich, ein maßgeblicher Anteil, dass die Ampel so gelitten hat. Ich meine, ohne Rücksicht auf die Interessen der Menschen. Denn ja, wir müssen CO2 reduzieren, das ist schon richtig. CO2 ist auch ein Klimagas, aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir retten die Welt nicht. Deutschland hat einen Anteil von CO2 von 1,5% und um nur mal eine Größenordnung zu sagen, China hat im letzten Jahr etwa 650 Millionen Tonnen mehr ausgestoßen, dadurch, dass sie zusätzlich Kohlekraftwerke gebaut haben. Das ist genauso viel, wie Deutschland insgesamt emittiert. Also in einem Jahr ein Zuwachs in China, so viel, wie wir Deutschland insgesamt emittieren. Das heißt, selbst wenn wir Deutschland abstellen und China macht so weiter, dann werden wir nichts bewirken. Und deswegen muss man da mit Augenmaß rangehen. Und es gibt ein Instrument, das geeignet ist. Und das ist einfach eine CO2-Bepreisung, ein CO2-Zertifikat. Das wird ja auch angewandt. Und was wir aber in Deutschland tun, wir machen beides. Ja? Wir machen Gas und Öl teurer durch eine CO2-Steuer. Wird jetzt am 1. Januar nochmal richtig, werden die Bürger nochmal zur Kasse gebeten. Da soll sie dann auch auf 45 Euro pro Tonne CO2 angehoben werden. Und gleichzeitig schreibt man rigide vor, in wenigen Jahren musst du aus dem Gas raus. Und um das Letzte noch zu ergänzen, was dazugehört ist, diese Regierung war so, wie soll ich sagen, unverschämt, fahrlässig. Sie hat dann gesagt, ja, und außerdem müssen wir die Gasleitung in Deutschland stilllegen, ja, damit da Schluss ist mit Gasheizung. Ich meine, das ist schon eine Kampfansage an den Lebensstandard in Deutschland, denn bis 45 soll also, Sie müssen sich vorstellen, in jeder Straße in Deutschland liegt eine Gasleitung.
Ich kenne das, ich habe genauso eine und die wird wahrscheinlich dann auch mal abgeschafft, ja.
Ja, und die ganze Welt beneidet uns um diesen Schatz. Ja, wir haben 280 Milliarden Euro in diese Gasleitung gesteckt. Und jetzt soll das rausgerissen werden. Und wir werden jetzt schon ab Januar zur Kasse gebeten. Jetzt hat die Bundesregierung nämlich den Gasnetzbetreibern erlaubt, ihre Investitionen schneller abzuschreiben, nämlich bis 2045, weil dann ja Schluss sein soll. Kein Land der Welt macht 2045 Schluss, aber wir natürlich, Vorbild, müssen das tun und dadurch wird natürlich ein Volksvermögen zerstört. Eine Gasheizung, ein Brennwertkessel hat heute im Winter die gleiche Emission wie eine Elektroheizung, weil man ja eins nicht vergessen darf. Ja, der Kamin der Wohnung oder des Hauses, der hat kein CO2 mehr. Aber die Stromleitung, die zu dem Haus jetzt führt, die führt zum Kohle- und Gaskraftwerk. Und im Winter, wie wir wissen, wenn die Sonne nicht scheint, ist der Ausstoß durch, um die Stromversorgung sicherzustellen, durch Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke deutlich höher. Und ich habe das mal ausgerechnet. Da kommen Sie auf die Kilowattstunde umgerechnet auf eine vergleichbare Größenordnung. Und da muss man sich fragen, nicht? Habeck hat gesagt, ja, das kostet so 130 Milliarden. Wir haben ein paar Probleme in Deutschland. Wir haben Energie sehr teuer gemacht. Wir verlieren im Augenblick Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Der Wohlstand geht zurück aufgrund der Energiepolitik. Und jetzt kommt noch der Zangenangriff, indem man dann auch noch den Mietern und den Eigentümern von Häusern auch noch diese Last aufzwingen. Keiner in Europa macht das in dieser Form. Und deswegen muss ich ganz offen sagen, wir brauchen dringend eine andere Regierung. Es ist gut, dass die Ampel jetzt sozusagen gescheitert ist. Und wir brauchen vor allen Dingen ein anderes Energiegesetz. Und da habe ich jetzt allerdings ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Ich war erst sehr euphorisch, weil der Merz hat viel angekündigt. Und jetzt hat er aber gesagt, ach, er hätte sich überlegt, das GEG, also das Energiegesetz, ist doch nicht so schlecht. Die Ziele, mit den Zielen stimmen wir überein. Und dann hat er auch noch gesagt, Habeck könnte auch noch ein guter Wirtschaftsminister sein. Also ein solcher Mann wie Habeck, der so viel zerstört hat in Deutschland, der so viel zerstört hat. Denken Sie nun mal Northvolt, ja, diese Batteriefabrik
in
Deutschland. 650 Millionen in den Sand gesetzt. Steuergeld, 650. Ich sage immer, ich war ja Manager in der Industrie. Ich war bei Shell, ich war bei RWE, überall immer Erneuerbare gemacht. Aber wenn ein Vorstand eines Unternehmens 650 Millionen in den Sand setzt, dann wissen Sie, was dann passiert?
Dann geht er in den Knast normalerweise. Ja, er hat ja für zu haften. Ja,
gerade bei Arubis, nicht, da hatten wir auch, haben wir ein Defizit von 150 Millionen, da wurde Kupfer geklaut. Der Vorstand konnte nicht mal was dafür. Mhm. Aber trotzdem hatte er die, wie er selbst gesagt hat, die politische Verantwortung für diesen großen Schaden und ist zurückgetreten. Das gehört sich so. Aber hier wird einfach so weitergemacht und Heizungsgesetz, wir haben die Kernkraftwerke stillgelegt in der größten Energiekrise Deutschlands und haben dazu geführt, dass die Strompreise nochmal nach oben gegangen sind. Und jetzt gucken wir, dass wir, wenn der Wind nicht da ist und die Sonne ist im Winter auch nicht da, dass wir Strom aus französischen Kernkraftwerken teuer bekommen. Denn sonst können wir, und das droht uns jetzt im Januar, es droht uns, wenn der Wind nicht kommt. Wir haben keinen Ersatz. Wir haben ein bisschen Gaskraftwerke, aber im Januar wird nochmal ein Braunkohlekraftwerk abgestellt im Rheinischen Revier.
War das nicht gerade bei Ihnen in Hamburg, wo auch das große Gaskraftwerk gerade dicht gemacht worden ist?
Ja, wir haben das modernste Kohlekraftwerk der Welt, das war Moorburg.
Moorburg, ja genau.
Es war 5 Jahre alt. Ja? Die ganze Welt hat uns beneidet darum, mit der höchsten Effizienz. Und jetzt hätte man natürlich in einem zweiten Schritt noch machen können, das CO2 abzuscheiden. Das kann man nämlich. CO2 kann man aus dem Abgas herausholen. Und dann wären wir mit Sicherheit sehr viel sicherer jetzt in die Krise hineingefahren, weil wir dann in Hamburg immerhin 1500 Megawatt Backup haben, denn wir brauchen diesen Backup, wenn der Wind nicht kommt. Und wir wissen, Batterien sind zu teuer und Wasserstoff ist unbezahlbar, macht den Wirtschaftsstandort kaputt. Ganz offen, wenn Sie einen Strom erzeugen über regenerativ erzeugten Wasserstoff, Entschuldigung, dann ist es so, dass dieser Wasserstoff zu viermal teurerem Strom führt. Und das bedeutet das Ende der deutschen Industrie. Also jetzt müssen wir im Januar ein bisschen bangen, wenn da kein Wind kommt. Und die Franzosen heizen mit Strom. Die sagen dann natürlich, France, was weiß ich, first. Ne? Ja, also erstmal kommen wir. Und wenn die Deutschen so blöd sind und alles abschalten, dann müssen sie sehen, wie sie damit klarkommen. Und was passieren wird, ist, wir werden Industrie abschalten. Ja, die Netzbetreiber können ja die Versorgungssicherheit nicht mehr garantieren, also müssen sie Industriestrom abschalten. Und wenn das nicht reicht, dann kommen die Städte ran. Mhm. Und das geht natürlich reihum. Man wird nie versuchen, also eine ganze Stadt abzuschalten, sondern das geht dann so stadtteilmäßig, so in Kapstadt. Erst kommt Wandsbek, dann kommt Altona und dann immer alle 3 Stunden. Wenn das passiert, dann sage ich voraus, wird es ein politisches Erdbeben geben. Also vielleicht hat Habeck ja Glück und es passiert in diesem Januar nichts. Es wird nicht so richtig kalt und der Wind geht immer ordentlich durch Norddeutschland, dann geht es nochmal gut, aber es kann auch schiefgehen.
Lassen Sie uns mal über das Grundsätzliche sprechen. Nun komme ich mal mit einer sehr lapidaren Geschichte. Sie sprachen davon, CO2 ist ein Klimagas. Jetzt bin ich alter Aquarianer und wenn ich meine Wasserpflanzen düngen wollte, dann habe ich künstlich Kohlendioxid ins Wasser gepumpt und die sind explodiert. Jetzt lacht der Herr Farnhold. So. Das heißt, ich kenne so eine tolle technische Einrichtung, nennt sich Baum. Und ich habe mal eine Werbung gemacht für unsere Tiny Houses. Pflanze 4 Bäume und du lebst CO2-neutral, ja. Weil ich natürlich hochgerechnet habe, wenn so eine Buche 10 Jahre alt ist, dann komme ich mit dem Klimahaushalt hervorragend hin. Und das Schöne ist doch, so ich denke jetzt ein bisschen natürlich vielleicht, aber so ein Baum, für den ist CO2 Atemluft, der nimmt das C, das den Kohlenstoff für den Aufbau seiner Konstruktion und spendiert uns auch noch Atemluft, Sauerstoff. Ist das nicht, Entschuldigung, jetzt bringe ich wahrscheinlich eine Steilvorlage, aber...
Ja, es ist so, was immer wieder vergessen wird, ist, CO2 führt dazu, dass Wärmestrahlung, die von der Erde abstrahlt, zurückgehalten wird. Das ist schon richtig. Aber was auch vergessen wird, ist, CO2 ist die Grundlage des Lebens. Ohne CO2 würden wir alle nicht existieren. Da würden keine Pflanzen existieren. Und wir waren vor 150 Jahren in einer Situation, es war relativ kalt, es gab die kalte Eiszeit und der Pegel des CO2 war sehr niedrig. Dadurch wurden auch die Pflanzen mickriger, die Früchte waren kleiner. Und dann kam der Mensch und hat Kohle verbrannt. Der Pegel stieg und was jetzt die meisten vergessen, die Erde ist grüner geworden. Ja, das ist das.
Sahara sogar nicht, wa?
Wir haben, die Sahara wächst von Süden zu und wir haben eine unglaubliche Erhöhung, nicht nur der Blattmenge, sondern auch der Früchte. Ja, wir haben also um 15% mehr Nahrungsmittel, Weizen, Reis, was immer sozusagen CO2 braucht zum Wachsen, mehr. In einer 9 Milliarden Menschheit ist das schon nicht ohne, nicht? 10%, 15% mehr. Das heißt also, wir müssen zumindest wissen, dass die Natur uns schon bei der Sünde, CO2 zu verbrennen, ein bisschen hilft, nicht? Die Mutter Erde ist schon gut zu uns. Sie hat nämlich dafür gesorgt, dass 50% des CO2, das wir ausstoßen, von Pflanzen aufgenommen werden und von den Ozeanen. Die Ozeane nehmen das CO2 natürlich auch gerne auf und versenken das dann in der Tiefsee und da bleibt es auch erstmal ein paar hundert Jahre. Das heißt also, was wichtig ist, den Menschen zu sagen, ist, wir brauchen eigentlich nur die Emissionen zu halbieren, dann sind wir wieder in einem Gleichgewicht. Deswegen kämpfe ich dafür, da macht der Weltklimarat leider eine andere Aussage. Es gibt aber viele andere Wissenschaftler, die auch sagen, ja, wir brauchen die auf Null.
Das sind diese Szenarien 8.5 und 4.5, habe ich bei Ihnen mal in einem Vortrag gehört.
Ja. Ja, der Weltklimarat, der versucht natürlich den Menschen Angst zu machen und geht immer von einem Szenario 8.5 aus, in dem wir sämtlichen Kohlenstoff verbrennen und da geht uns sogar der Kohlenstoff aus. Warum macht er das? Wenn Sie nämlich die normale Entwicklung, die wir jetzt haben, nach vorne hochrechnen, auch der Weltklimarat, dann kriegen wir jetzt nochmal eine Erwärmung um etwa 1 Grad. Ja, das ist alles andere als eine Katastrophe. Für die Pflanzen ist das toll, ja, und dann wird es um 1 Grad wärmer. Ja, das ist nun wirklich, da kann man auch, klar, dann gehen auch ein bisschen der Meeresspiegel hoch, aber da kann man sich schützen. Also wir haben hier in Hamburg unsere Deiche schon auf 2100 hochgezogen. Das geht alles. Aber weil das ja dann die Leute nicht in Angst treibt, hat der Weltklimarat eben diese Szenario gemacht, ist völlig unwirklich. Das wird nie passieren, wird, indem die CO2-Menge verdreifacht wird. Und dann kommen wir natürlich auf so Erwärmung von 3, 4 und mehr Grad. Und dann wird es auch wirklich kritisch. Aber das ist eben, wie gesagt, die Frage, warum macht die politische Klasse, lässt das zu? das Volk so in Angst zu jagen. Und ich sage Ihnen, das liegt einfach daran, weil stellen Sie sich vor, man würde sagen, es gibt nur noch 1 Grad, das kriegen wir doch irgendwie in den Griff, wir haben ein bisschen mehr Zeit, dann kann man natürlich kein E-Auto oder kein Verbrennerverbot durchsetzen, dann kann man nicht so ein Wahnsinnsgesetz wie das Gebäudeenergiegesetz durchsetzen, das ja in der ersten Fassung vorhatte, dass nach einem Jahr, wenn die Heizung kaputt ist, man eine Wärmepumpe machen muss. Und das sind im Jahr gehen ein paar hunderttausend Gasheizungen müssen ersetzt werden. Also das muss man in den Zusammenhang sehen. Und deswegen bin ich froh, dass diese Ampel die Menschen in Angst gesetzt haben, um bestimmte Ziele durchzusetzen. Nicht? Wenn man den Arbeitsplatz verliert, aber dann sagt man, ja, wir retten aber das Klima, da muss ich ehrlich sagen, das macht keine Nation der Welt, sowas, was Deutschland macht, sich umzubringen, um die Welt zu retten. Dass da eine neue Politik, bin ich ein bisschen skeptisch, dass uns möglicherweise durch eine schwarz-grüne Koalition die Fortsetzung der gleichen Politik mit anderen Farben passiert wird. Und deswegen so ein bisschen Druck auf Merz ausüben, dass er, wie auch Herr Söder ja klar gesagt hat, uns vor den Grünen beschützt, die am Ende in den letzten 3 Jahren unglaublich viel kaputt gemacht haben. Das muss man einfach mal sagen.
Ich bin ja nun also von der volkswirtschaftlichen Seite. Wir sprachen ja ganz kurz darüber. Ich habe ja in Hamburg studiert, allerdings an der kleinen Uni im Osten von Hamburg, an der Bundeswehr-Uni, und habe sehr von meiner volkswirtschaftlichen Ausbildung bis zum heutigen Tage genießen können. Und ich zähle mich mehr so zu der libertären Schiene, das heißt Milei Richtung Argentinien. Und wenn ich dann natürlich Herrn Merz höre, das ist alles
Herr Merz hat
Wahnsinn.
gesagt, der Mann Milei, was hat er gesagt? Er tritt sein Volk mit Füßen. Was hat
Ja,
der Mann
hat das
geraubt?
gesagt. Ja,
Was hat der Mann
unvorstellbar.
geraubt? Der Milei hat in Argentinien die Inflation von 290% auf nahe Null heruntergebracht. Er hat das Bruttosozialprodukt zum ersten Mal seit Jahren gesteigert. Und er hat dadurch, dass er den Mietendeckel abgeschafft hat, haben alle gesagt, um Gottes Willen, wie unsozial ist das? Was passiert ist? Die Mieten sind gefallen.
Ja.
Ja? Das heißt, der Markt, die Nachfrage, Angebot und Nachfrage regeln sehr viel mehr, als manchmal der Staat eben in die falsche Richtung dirigiert. Und der Milei ist ein Hoffnungsträger für alle sich entwickelnden Staaten.
Deswegen ja wahrscheinlich auch die
Wenn der
Angst zu
Trump dann
allen.
kommt, da sind ja nur noch 4 Wochen,
Ja.
da wird eine Achse entstehen zwischen Trump und Milei. Das hat sich gewaschen. Nicht? Der
Und wie?
Musk der wird dafür sorgen, dass die Bürokratie wirklich zurückgeschnitten wird, so wie das der Milei auch gemacht hat. Er hat ja gut, er hat ja gesagt, ich muss da mit der Kettensäge durchgehen, anders geht das nicht. Hat die halben Ministerien aufgelöst. Ich muss Ihnen sagen, so ein bisschen von dem könnten wir hier auch gut gebrauchen. Und das hat der Lindner ja gesagt. Der Lindner hat gesagt, wir könnten gut ein bisschen Milei in Deutschland gebrauchen, denn wir ersticken doch in der Bürokratie. Es ist doch fürchterlich. Ja, ich sage Ihnen, ich bin bei Arubis, wir haben fast jeden Tag irgendwelche Leute neu einzustellen, nur um diese bürokratischen Vorschriften zu erfüllen. Ja? Und mal einfach zu sagen, 5 Jahre keine neue Bürokratie, keine neue Verwaltung. Und in der
Das wäre
Zwischenzeit
ein Hoffnungsschimmer, ja.
mein Ziel, Halbierung. Halbierung der Vorschriften. Ja? Im Bauwesen ist es doch so, dass die bürokratischen Vorschriften mittlerweile so immens sind, dass sie eigentlich Neubau ersticken und immer teurer machen. Ich meine, wir können in Hamburg jetzt nur noch für 24 Euro bauen, damit wenn Miete pro Quadratmeter unbezahlbar. Und ein großer Teil liegt einfach an Vorschriften, an völlig unnötigen Vorschriften, die das Leben der kleinen Leute, aber auch der Handwerker, auch des Mittelstandes ersticken. Wie so ein Großunternehmen wie Arubis, die können sich erlauben, so 10, 12, 12 Leute, die dann hier Lieferkettengesetz ausfüllen. Da gibt es ja, da können Sie sich ja vorstellen, was das bedeutet. Wir müssen jetzt nicht für jedes Kupfer, was aus 50 Staaten kommt, Da müssen wir sozusagen untersuchen, unter welchen Bedingungen ist das erstellt worden und sind da die Menschenrechte geachtet worden? Gibt es da Kinderarbeit und so weiter? Ja, das tun wir schon. Das haben wir immer schon getan. Und wenn das uns bekannt geworden ist, haben wir den Lieferanten rausgestellt. Das haben wir selber gemacht. Weil so anständig ist jedes Unternehmen, dass sie sich nicht mit Lieferanten, die mit Kinderarbeit oder mit anderen Dingen Strafe machen. Aber jetzt müssen wir Leute hinschicken. Die müssen einen Untersuchungsbericht machen, was sie da, und die müssen die Leute interviewen und müssen dann und das kostet ein Schweinegeld. Hm. Und dann muss das verifiziert werden und dann muss das nochmal gecheckt werden. Und da ist jetzt eine richtig große Beschäftigungstherapie für Gutachter entstanden. Und das können wir noch so gerade eben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein mittelständischer Unternehmer. Ja, der kann doch nur aufgeben. Der kann doch nicht sagen, kann ich mir gar nicht leisten, irgendjemanden in Sudan zu schicken, der nun gerade irgendwas weiß ich da, irgendwelche Kokosnüsse mir da hergebracht hat. Vielleicht sind die, unter welchen Umständen sind die gepflückt worden? Es ist doch abenteuerlich, was wir da machen.
Herr Fahrenholt, lassen Sie mich noch ganz kurz noch mal zum Thema Energie, gerade was Energie
angeht. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschweift.
Ach, das ist in Ordnung. Also ich habe es ja provoziert mit Malay.
Sie haben mit Malay angefangen.
Genau, ja. Ich nehme die Schuld auf mich. Nochmal zum Thema, ich sage schon Energieeinsparverordnung, weil das ist ja die ursächliche Geschichte des Gebäudeenergiegesetzes. Ja. Das Thema Wärmepumpe. Jetzt haben wir natürlich unsere Hörerschaft vorrangig im Bereich kleinster Häuser. Und ich kann Ihnen sagen, je kleiner die Häuser, desto dümmer ist das Thema Wärmepumpe, weil ich kann keine Sole-Wärmepumpe aufbauen. Ich muss dann eine Luftwärmepumpe, was man normalerweise Klimaanlage hat. Nun weiß man ja auch obendrein, je kälter es draußen ist, desto ineffektiver ist so eine Klimaanlage, wenn sie heizen soll. Das heißt, dann, wenn ich die Energie brauche, wenn die Wärme brauche, dann muss ich umso mehr Energie reinpacken. Das ist der Grund, weshalb die modernen, vernünftigen, professionell gebauten Mikrohäuser etwas ganz anderes machen. Die haben nämlich einen elektronisch gesteuerten Pelletofen. Und damit kann ich kleinste Häuser hervorragend steuern und also beheizen. Und das Verrückte ist, ich habe es ja im letzten Jahr live erlebt, als die Diskussion aufkam, dass man auch noch Holz verbieten wollte. Ja, ich muss das unbedingt jetzt erzählen, weil ich bin vom Hocker gefallen, weil man anscheinend in Berlin nicht mal den Unterschied zwischen einem Holzofenkamin bei Mutti in der Wohnstube und einer Pellet- oder Hackschnitzelheizung kannte. Meine Aussage war dann, also die Definition für eine Heizung ist ja automatische Temperatursteuerung und automatische Brennstoffzufuhr. Das heißt, der Holzofen bei Mutti in der Stube ist per Definition gar keine Heizung. Da brauchen wir sie nicht abzuschaffen. Jetzt kommt die neue Regelung und darauf muss ich Sie unbedingt jetzt einmal ansprechen. Das Umweltbundesamt hat ja einen CO2-Rechner. Und den haben sie ja, wer sagte das jetzt gerade, das war der Professor Andreas Schulte von der Uni Münster, dass sie jetzt die Berechnung des CO2-Ausstoßes für Holz erhöht hat über einen Wert, der gar nicht eingelagert sein kann. Was sagt der Chemiker zu dieser Rechnung? Weil das ist ja das Gefährliche, dass man jetzt auf den Trichter kommt, jetzt auch noch Holz abzuschaffen und damit möglicherweise die gesamte deutsche nachhaltige Forstwirtschaft zum Absturz bringt.
Ja, ich meine, das ist eine, ich meine, ich sage mal ganz salopp, das ist eine Riesensauerei. Nicht? Man hat seit 2000 den Leuten gesagt, Holz ist CO2-neutral, ist klimaneutral.
Ja, ist doch zwangsläufig, wenn es mehr als das Eingelagerte kann ich wieder rauskommen. Nicht wahr?
Und es ist nicht alle Biomasse klimaneutral, das müssen wir auch wissen. Nicht? Wenn Sie zum Beispiel Palmöl nehmen oder wenn Sie irgendwelche schnell wachsenden Hölzer nehmen, die nur mit Düngung sozusagen ihre Produktivität erhöht bekommen. Aber im Großen und Ganzen, wenn Sie die Welt sich anschauen, ist es so, dass das verbrannte Holz ja nachwächst. Nicht? Das ist die entscheidende Frage. Sie dürfen natürlich keinen Raubbau an den Wäldern betreiben, sondern wenn Sie natürlich für das Holz, und das ist in Deutschland so, das Gesetz, nicht? Sie müssen für jeden abgeschlagenen Baum einen neuen pflanzen. Nicht? Und dann ist natürlich, dauert das 10, 20 Jahre, bis der dann auch wieder die gleiche Menge an CO2 emittiert. Aber das rolliert. Also insofern ist natürlich Biomasse, wenn Sie eine nachhaltige Holzbewirtschaftung, Waldbewirtschaftung machen, klimaneutral. Und die haben die Menschen in die Biomasse gelockt Und jetzt sagen sie April, nö, das haben wir jetzt. Und warum machen sie das? Ich glaube, sie machen es wirklich, weil sie zwei Technologien alleine verstanden haben und sich damit festgelegt haben. Also gemerkt, oh, man kann mit Solar kann man Strom erzeugen, das haben die mittlerweile verstanden. Und man kann mit Wind Strom erzeugen. Das ist ja relativ einfach. So, und diese beiden Technologien sollen es bringen. Und da ist auch ein Stück Lobbyismus bestimmt dabei. Und das ist eine Verengung, die ist abenteuerlich. Sie schmeißen sozusagen die Biomasse jetzt weg, dann werden sie demnächst auch die neue Entwicklung, sagen wir mal, einer Fusionsenergie. Wir werden vielleicht in 10, 15, die Amerikaner arbeiten daran, wir übrigens auch, Gott sei Dank, noch in Greifswald. Aber auch die neuen Kernreaktoren, die jetzt entwickelt werden, die inneren
Sicherheitskraftwerken, den All Modular Reactors, ja?
Ja, die sogar die alten Brennelemente, also unser Müllproblem lösen könnten. Ja, das wird alles ausgeblendet. Es darf nur Sonne und Wind sein. Und ich sage mal, es gibt kein Land der Welt, das seine Energieversorgung nur auf Sonne und Wind abstellt. Ja, es gibt dann Schweden, Kernenergie und Wasser und auch Erneuerbare. China, Kohle, Wasser und Erneuerbare. Ja, Frankreich, Kernenergie, ein bisschen Erneuerbare, ein paar Prozent, 10% und ein bisschen Wasser. Keiner würde so blöd sein wie wir, auf zwei so schwankende und von dem Wetter abhängige Energieträger sich abhängig zu machen. Ich bin ja ein Mann der Erneuerbaren. Ich habe Zeit meines Lebens nur erneuerbar gemacht. Sie können da sehen. Bei Shell habe ich Photovoltaik gemacht und bei RWE habe ich Windkraftwerke gebaut. Deswegen, ich habe nichts, gehört dazu zum Mix. 30%, 40%, alles, was über 50% ist, sagt uns Professor Sinn, wird extrem teuer, weil sie müssen ja diese Schwankungen, sie kriegen Überproduktion, dann, wenn die Sonne scheint, und sie kriegen Null, wenn die Sonne nicht scheint. Und das auszugleichen, da brauchen sie entweder für die gleiche Menge an Backup, denn es gibt eben Stunden und Tage, in denen weder Sonne noch Wind da sind. Da brauchen sie also die volle Kapazität, die Deutschland braucht, an Gaskraftwerken oder Kernkraftwerken. Das wird aber nicht gemacht, sondern man denkt, man könnte das mit Wasserstoff aus Erneuerbaren machen. Und da sage ich Ihnen, das Ding wird nie fliegen. Das wird auch keiner weltweit machen. Es folgt uns übrigens auch keiner auf diesem Weg. Und deswegen brauchen wir wieder eine Offenheit. Und das Wichtigste, das haben Sie angesprochen, ist, dass wir den Grund für diese deutsche Hektik, ja, wir sind viel zu schnell. Ich meine, wenn wir wirklich 2060 das CO2 halbiert haben, alles gut. Ja, das wird dem Planeten, das wird eine schöne Zukunft werden. Aber was wir wollen, ist ja bis 2030, 35, ja, 45 soll das letzte CO2 emittiert werden. Völliger Blödsinn. Macht kein Land der Welt. Die Chinesen haben gesagt, 2060. Die Inder haben gesagt, 2070. Ja? Warum sollten wir eigentlich schneller sein als die Chinesen, die jede dritte Tonne CO2 emittieren? Der Hauptexporteur der Welt, die Werkbank der Welt sagt, nö, wir nehmen uns hier viel länger Zeit, wir bauen sogar noch CO2 Kraftwerke auf. Und wir müssen das CO2 aus China noch zusätzlich wahrscheinlich aus der Luft rausholen. Und wahrscheinlich ist das deutsche CO2 auch viel gefährlicher als das chinesische. es ist schlimm und ich glaube, wir haben jetzt eine Chance, ein Zeichen zu setzen. Da sind die Bürger aufgerufen und sagen, also bei aller Toleranz, diejenigen, die uns jetzt in diesem Mist reingefahren haben, die müssen mal die nächsten 20 Jahre weit von der Regierung ferngehalten werden. Und dann haben wir eine Chance, denn wenn wir nochmal 4 Jahre so weitermachen, dann bleibt von der deutschen Industrie, den Arbeitsplätzen und dem Wohlstand nicht viel übrig.
Dankeschön, Herr Fahrenhold. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz, weil wenn wir jetzt weitermachen, werden wir wahrscheinlich noch 3 Stunden hier sitzen. Das ist nämlich so spannend mit Ihnen.
Ja, ich könnte das.
Ja, ich auch. Ich habe noch nur einen nächsten Termin. Da gibt's wieder Ärger, ja. Nein, sehr gerne. Also wir können es ja so machen. Wir können noch mal eine Fortsetzung absprechen. Sehr, sehr gerne, weil es wird ja mit Sicherheit Resonanz geben.
Wenn Zuhörer sagen, Mensch, das hat mir so gut gefallen, und die sagen, ihr macht doch noch mal ein zu, was weiß ich, anderen Themen wie Verkehr oder wegen meiner... vielleicht auch nach der Wahl, wie geht's denn da weiter?
Ne? Wir können das ja genau so machen, nach dem Motto, jetzt wollen wir mal sehen, wie die Prognosen aussehen. Ich meine, das Gebäudeenergiegesetz, ich glaube, da sind wir uns einig, das wird nicht abgeschafft werden. Die Frage ist, wie weit es runtergedreht wird. Genau. Ich meine, unsere Bauklötzchenministerin hat ja zumindest schon mal die Energieeffizienz EH40 für Januar abgeschafft. EH55 sagen auch alle Fachleute, ist auch Blödsinn, eine vernünftige Mischung wäre dann EH70, aber die Frage ist ja, was ist in der politischen Denke tatsächlich?
Ja, mal nach Holland gucken, wie die ihre Wärmedämmungsvorschriften haben. Dann könnte man mal bei den Holländern mal lernen. Und, die haben, glaube ich, ein ähnliches Klima wie wir. Aber ich will es nicht wieder verlängern. Vielen Dank für unser Gespräch. Das hat mir auch Spaß gemacht.
Ganz herzlichen Dank. Wir hören uns garantiert wieder. Grüße nach Hamburg und frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich ein spannenderes, noch spannenderes als dieses Jahr. Dankeschön, Herr Fahrenholz.
Vielen Dank, Herr Petersen.
So, das war das Interview mit Professor Dr. Fritz Fahrenholt. Und natürlich haken wir das Thema nicht mit diesem Interview ab, denn jetzt kommt es ja erst richtig und wir warten mal ab, was im Februar jetzt für politische Entwicklungen kommen, was daraus für eine komische Koalition entstehen wird, wer dann wirklich seine Worte auch in Taten umsetzt. Und dann wollen wir gerne mit Herrn Fahrenholt ein weiteres Interview führen, um mal zu sehen, was dabei rausgekommen ist. Und damit ihr ja keine der nächsten Folgen verpasst, klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Ja, und das ist ja mittlerweile seit über 3 Jahren alle 14 Tage montags um 8 Uhr ganz, ganz pünktlich der Fall. Und bis zur nächsten Folge verbleibe ich wie immer euer Peter Petersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.